Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Dustin Rüsteberg seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Dustin hat bis 2020 International Business Administration and Entrepreneurship im Bachelor an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Projektmanager beim zweiten Fußball-Bundesliga-Club Hertha BSC. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dustin.
Hi, Helena. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, absolut. Ich freue mich auch. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und damit wir damit lockerflockig starten können, werde ich jetzt mal direkt die erste Frage an dich wenden.
Sehr gern.
Und zwar, was zeichnet deine Arbeit aus? Wie sieht deine typische Arbeitswoche aus? Das würde mich als erstes interessieren.
Ja, erstmal sehr richtig. Ich arbeite momentan als Projektmanager bei Hertha BSC. Wie schaut an für sich eine Woche bei mir aus? Das ist tatsächlich eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil wir keine standardisierten Wochen haben. Zumindest ich in meiner Position so nicht. Und das ist auch etwas, was diesen Job natürlich sehr spannend macht. Das alles extrem abwechslungsreich ist, projektbezogen. Ich arbeite mit vielen unterschiedlichen Abteilungen in unserem Unternehmen, also bei unserem Verein zusammen. Und deswegen gibt es so diese ganz klassische Arbeitswoche nicht. Deswegen würde ich einmal ganz kurz damit anfangen, zu erklären, wo ich in dem Verein sitze und wo ich da arbeite. Ich sitze nämlich in der sogenannten Stabstelle der Geschäftsführung. Das ist ein Bereich, der quasi unter unserem CEO angehangen ist und an und für sich in vier Themen aufgespaltet ist. Das ist zum einen Strategie und Sonderthemen, dann das Thema Digital, das Thema IT und zuletzt noch der E-Sport. Und ich persönlich habe tatsächlich eher mit den ersten drei Themen was zu tun. E-Sport ist da so ein kleines bisschen noch gesondert zu sehen. Das bedeutet, ich persönlich bin sehr viel in den Themen Strategie, Sonderthemen, Digital und IT. Und genau, dann kommt es immer darauf an, was für ein Projekt man in dieser Woche hat. Das bedeutet, momentan beschäftige ich mich relativ viel damit, wie man den Verein wieder in finanziell sichere Fahrwasser mitbringen kann. Da unterstütze ich bei dem Thema Sanierung, das so als Sonderthemen bei uns in der Strategie mit aufgehangen ist, aber auch mit der allgemeinen Digitalisierung des Vereins. Das bedeutet, gerade sind viele Projekte in die Richtung Prozessautomatisierung, digitales Reporting, Dashboards und so etwas bei uns am Laufen. Und das Spannende ist, dass nebenbei, neben diesen drei Themen, ich dann immer bei anderen Abteilungen mit reinspringe, um akut bei Themen zu helfen, wo gerade Hilfe am Mann ist. Und eins von diesen Themen ist gerade zum Beispiel das Thema Akkreditierung, Medienbegleitung für den Spieltag. Das heißt, ich bin auch momentan akut an den Spieltagen am Einsatz, was natürlich sehr viel Spaß macht. Dadurch kenne ich das Olympiastadion auch mittlerweile sehr, sehr gut. Schon jeden Gang entlang gelaufen, jeden Tunnel benutzt. Und auf der anderen Seite unterstütze ich gerade bei der U23, ganz besonders, wenn die U23 internationale Reisen macht für internationale Turniere. Da gibt es zum Beispiel eins, das nennt sich Premier League International Cup. Da komme ich dann quasi mit, arbeite viel als Übersetzer, organisiere die Reisen, bin die Kontaktperson zur Premier League. Genau, und so war ich letzte Woche beispielsweise mit der Mannschaft in Wolverhampton, was natürlich sehr spannend war. Deswegen, also der Beruf ist sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Wochen, je nachdem, was gerade anfällt halt.
Ja, das glaube ich absolut. Und ich habe mir auch gedacht, es gibt halt immer wieder Dinge, die dann sich ganz neu entwickeln und die plötzlich so auf den Radar kommen und mit denen man sich dann neu auseinandersetzen muss. Da sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Apropos Dashboard, als ich mir deinen Lebenslauf angeschaut habe, der mal ganz, ganz anders war als die, die ich bis jetzt so angeschaut habe, habe ich so gedacht, ja, es ist so eine kleine Mischung aus Psychogramm und FIFA-Pack und hat mir so ein bisschen bei der Vorbereitung, das heißt ein bisschen, es hat mir extrem weitergeholfen, weil du sehr explizit Dinge benennen konntest und ich mir Dinge vorstellen konnte. Was ich da auch gemerkt habe, ist dieser starke Bezug eben zu dieser Welt, in der du arbeitest, also diese ganze Fußballwelt. Und da habe ich mich gefragt, was du glaubst, wie wichtig diese Identifikation mit dieser Arbeitswelt ist und wie stark man die auch nach außen tragen sollte, wenn man mit Leidenschaft einem Beruf nachgehen möchte.
Ja, ich denke, dass die Identifikation mit Fußball, ich würde sagen eher mit dem Sport im Allgemeinen, ist schon etwas super Wichtiges in diesem Beruf. Alle, die hier arbeiten und alle, die auch vorher bei den Vereinen gearbeitet haben, wo ich vorher war, hatten natürlich irgendwo eine starke Identifikation mit dem Sport und hatten irgendwie Bock auf Fußball, hatten Bock auf Sport. Deswegen würde ich sagen, ist es als Grundlage schon super wichtig, dass man sich natürlich mit dem Sport identifiziert und auch mit dem Produkt, was man ja am Ende des Tages zu verkaufen. Darüber hinaus würde ich allerdings sagen, ist es nicht wesentlich wichtig. Also ich hatte bei allen Stationen super viele Leute, die Fußball zwar geil fanden und den Sport auch richtig cool fanden, den Sport im Allgemeinen, aber dann zum Beispiel eine andere Sportart noch lieber machen oder den Verein gar nicht als den Lieblingsverein hatten und hauptsächlich tatsächlich sogar Fans von irgendwelchen anderen Vereinen waren. Genau, deswegen würde ich sagen, du brauchst ein grundlegendes Level an Interesse und du brauchst ein grundlegendes Level an Faszination für den Fußball, auch weil natürlich in dieser Branche auch komische Dinge abgehen, politische Dinge passieren, Dinge, wo man sich denkt, ach du Kacke, das kann doch nicht wahr sein in die Richtung. Und deswegen ist es immer gut, eine Faszination zu haben, auch wenn eine gewisse Distanz zu dem Sport vielleicht auch gar nicht so schlecht ist tatsächlich.
Das passt auch perfekt zur nächsten Frage, weil ich mich da auch gefragt habe, weil du neben Fußball, meine ich auch Volleyball, sehr viel spielst und Basketball. Ist das richtig?
Ja,
perfekt,
genau,
dann habe ich das richtig erinnert. Wie ist es dann zu diesem krassen Fußballfokus gekommen? Weil du hattest wirklich dann diese ganzen Stationen beruflich im Fußball.
Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich habe Fußball, wie die meisten wahrscheinlich in Deutschland, irgendwie als Kind angefangen, habe das leidenschaftlich gespielt als Junge und dann hat sich sehr, sehr früh abgezeichnet bei mir, dass das Talent auf keinen Fall reicht und ich wahrscheinlich eher etwas machen sollte in dem Sport, das nichts mit dem Ball am Fuß zu tun hat. Und bei mir hat sich das dann tatsächlich eher zufällig auch entwickelt. Ich glaube, es ist viel damit zu tun hatte, dass ich dann ganz früh am Anfang ein Praktikum mal beim VfL Wolfsburg gemacht habe, gemerkt hatte, dass das irgendwie stimmt, dass das irgendwie passt. Und wenn man einmal so eine Erfahrung auf dem Lebenslauf hat, dann ist das natürlich auch ein Türöffner für weitere Erfahrungen in dem Bereich, weil diese Erfahrung, die ich im Vorhinein gemacht hatte, bei einem anderen Verein zu arbeiten, im zweiten Interview, das ich dann mit Manchester United hatte, auch ein wesentlicher Teil, warum ich interessant war für den Verein. Und nachdem ich dann diese zweite Erfahrung gemacht habe, hat man irgendwo ein Netzwerk aufgebaut. Das bedeutet, irgendwie habe ich einen Fuß in die Tür bekommen, dadurch dann erste Kontakte gehabt, erste Erfahrungen gemacht, ein grundlegendes Netzwerk aufgebaut, was mir dann geholfen hat, bei der zweiten Stelle wieder reinzukommen. Ich glaube, so nährt sich das immer ein kleines bisschen. Deswegen ist dieser krasse Fokus auf den Fußball daraus entstanden. Ich muss ganz ehrlich sein, dass ich das auch gar nicht so unbedingt krass forciere. Also ich persönlich würde sagen, dass ich sehr, sehr gerne im Fußball arbeite. Mir macht das auch viel Spaß, aber ich habe auch gar nicht so den unfassbaren Druck, im Fußball arbeiten zu müssen. Es ist jetzt irgendwie immer passiert, dass es aufeinander aufgebaut hat, aber ich würde es auch sehr spannend finden, mal andere Sachen zu erfahren und vielleicht auch andere Sportarten, vielleicht auch was ganz anderes. Das war jetzt tatsächlich eher auch Zufall und so ein bisschen Glück, dass ich sehr, sehr stark im Fußball geblieben bin.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, da kann man auch nochmal später, wenn wir über das Studium sprechen, wo man ja das erste Mal so ein bisschen anfängt, so diese ganzen Kontakte zu knüpfen und zu schauen, in welche Richtung kann man so gehen. Mhm. Ich glaube, dass es da auch so ein erster Step ist, je nachdem auch, was man studiert, hin zu dem Feld, in dem man sich hinterher so bewegt. Weil dann kommt man, glaube ich, irgendwann in die Zeit, in der alles durch irgendwelche komischen Zufälle passiert und man sich dann einfach immer weiterentwickeln kann. Das ist sehr schön.
Da gibt es tatsächlich sogar auch eine ganz nette Anekdote, ich weiß nicht, ob das relevant ist, von Manchester United, wie ich damals da reingekommen bin.
Ja, gern.
Und es hat tatsächlich auch ganz stark mit dem Lebenslauf zu tun, den du jetzt ja gesehen hast. Vielleicht ganz kurz zum Ausholen, damit auch die Hörer so ein bisschen ein Bild davon haben, wie dieser Lebenslauf aussieht. An und für sich habe ich den so aufgebaut, dass es so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus so einer FIFA-Karte, wie du schon einmal gesagt hattest, und so einem Scouting-Report über einen Fußballspieler mit Transfergerüchten und so weiter und so fort, wo ich dann quasi meine jetzige Stelle und die potenzielle zukünftige Stelle gelistet habe und das da so ein bisschen visuell aufgearbeitet dann. Und den hatte ich damals auch an Manchester United geschickt. Das war dann allerdings zu einem Zeitpunkt, wo gerade der Brexit stattgefunden hatte. Mhm. Und das war ohnehin super schwierig, war zu dem Zeitpunkt in Kopenhagen, dann nach Großbritannien reinzukommen. Und da hat sich dann so begeben, dass ich in der ersten Runde tatsächlich einfach rausgeworfen wurde, weil offensichtlich das super schwer ist, mich rüberzuholen. Anscheinend war mein Vorgesetzter damals aber nicht zufrieden mit der Auswahl an Leuten, die HR-Abteilung dann irgendwie weitergeschickt hat und ist dann nochmal durch die 500, 600 Bewerbungen durchgegangen und hat dann aus Zufall meinen Lebenslauf gefunden und den dann weiter an meine Chefin und sein Team geschickt und meinte so, ach, was für ein lustiger Lebenslauf, guck euch den mal an. Da hat dann die Chefin gesagt so, ach cool, lustiger Typ, den lädst du zum Interview ein, oder? Und er so, na Quatsch, also passt überhaupt gar nicht, der wohnt ja ganz woanders. Und sie dann so, ja doch, den lädst du zum Interview ein. Und so bin ich dann erst im Interview gelandet und hatte dann das Glück, dass ich anscheinend ganz gut performt habe, dass sie generell einen Testcase machen wollten, wie das funktioniert, jemanden rüberzuholen. Und so bin ich dann erst da drin gelandet. Durch solche Zufälle kommt man halt irgendwie in solche Positionen. Das ist natürlich absolutes Glück.
Ja, mega cool. Sehr, sehr coole Geschichte. Da kann man sich das echt schön vorstellen. Und das zeigt auch einfach, dass man ab einem gewissen Punkt es einfach vielleicht machen muss und es einfach probieren muss. Und wenn man denkt so, ja, komm, ich mache das jetzt und das ist vielleicht ganz unkonventionell verglichen mit anderen, dann kann es einfach passieren, dass es sich entwickelt.
Genau.
Und dann sitzen wir jetzt hier und du kannst mir das erzählen. Sehr schön.
Danke.
Ja, du hast eben, als du von der typischen Arbeitswoche geredet hast, die natürlich super abwechslungsreich ist und vielleicht auch immer in so Phasen stattfindet, je nachdem, was gerade los ist, darüber gesprochen, dass es immer wieder Weiterentwicklung gibt oder auch Innovationen, gerade auch im deutschen Fußball. Also E-Sport ist jetzt auch seit ein paar Jahren so ein bisschen im Kommen und entwickelt sich in den ganzen Clubs irgendwie auch ganz individuell weiter. Was ist bei diesen ganzen Entwicklungen deiner Meinung nach besonders wichtig? Also was sind so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, immer am Puls der Zeit zu sein und dann die Dinge rauszufischen, die wirklich den Club weiterbringen und Dinge auszulassen, wo man denkt, ja, okay, das ist vielleicht gerade kurz mal was, das könnte aber vielleicht längerfristig gar nicht so wichtig sein.
Ja, das ist natürlich am Ende des Tages die 100.000-Euro-Frage, beziehungsweise im Sport hier wahrscheinlich eher die 100-Millionen-Euro-Frage. Ist natürlich super, super schwierig. Es gibt da verschiedene Wege, wie man da rangehen kann. Zum einen kann man natürlich, ne, das ist glaube ich etwas, was der DFB auch sehr, sehr viel macht, sogenannte Tech-Radars entwickeln. Jetzt speziell auf Technologien bezogen. Ne? Es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, die relevant sein könnten hier in der Fußballwelt als Technologien. Aber bei Technologien kann man zum Beispiel sogenannte Tech-Radars entwickeln, wo man dann auf verschiedenen Dimensionen sich quasi anguckt, welche Innovationen, welche technologischen Innovationen wann und für welchen Stakeholder irgendwie interessant sein können. könnten. Ich glaube tatsächlich aber, dass eine Sache für besonders Hertha BSC gerade sehr relevant ist und das ist eher eine Schwierigkeit, weil beim Fußball hast du immer so ein bisschen das Problem, dass du natürlich mit begrenzten Ressourcen arbeitest. Das ist natürlich nichts Besonderes für eine Industrie. Ich bin mir ganz sicher, dass das bei allen anderen Unternehmen auch so ist und eine Ausnahme dazu sind bestimmt nur sehr, sehr wenige Fußballvereine, die vielleicht Finanzierung bekommen, die Hertha BSC in den letzten Jahren wahrscheinlich schon irgendwie zur Verfügung standen, aber jetzt gerade seitdem ich akut bei Hertha BSC arbeite, nicht. Die gesamte Situation im Sommer sollte vielen Leuten bekannt sein. Wir sind abgestiegen, wir haben einen neuen Investor, der reingekommen ist. Bei uns ist jetzt gerade tatsächlich eher die Frage, okay, wie können wir es schaffen, einen Fußballverein am Laufen zu halten und finanziell sogar über Wasser zu halten, ohne finanziell komplett aus dem Ruder zu laufen. Und das macht diese Aufgabe natürlich noch besonders schwer. Und was wir uns jetzt halt irgendwie überlegt haben, ist, dass wir uns ganz stark darauf fokussieren wollen, was für Technologien und was für Möglichkeiten wir jetzt haben und wie wir die noch besser ausschöpfen können, als wir sie ohnehin schon ausschöpfen. Das bedeutet, wir haben natürlich einen gewissen Fokus auf externe Dinge, auf Entwicklung in unserem Umfeld, aber auch ganz stark darauf, was intern passiert. Und dieser Fokus ist, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtig bei uns. Und wir probieren halt gerade bestimmte Sachen, wie zum Beispiel unsere Microsoft-Lizenzen zum Maximum auszureizen, damit wir nicht noch unfassbar viele weitere Kosten entstehen lassen. So arbeiten wir zum Beispiel extrem viel mit der Microsoft-Suite, probieren Prozesse halt hauptsächlich mit Power Automate zu digitalisieren oder auch das Reporting hauptsächlich irgendwie über Power BI laufen zu lassen, sodass wir nicht noch extra Software und so etwas ranschaffen. Das bedeutet, wir wollen erstmal probieren, in den Sachen, die wir schon haben und die wir benutzen können, besonders gut zu werden und dann zu gucken, wie wir basierend auf dieser Grundlage weitere Dinge integrieren können. Ich glaube, das ist momentan eher der Fokus bei uns, anstatt jetzt das nächste Hightech-Thema ranzuziehen, was dann irgendwie so ein Insel-Hightech-Wissen ist, was wir dann für eine Sache anwenden können. Wir wollen darin gut werden, die Basis zu haben und dann darauf aufbauen.
Das ist halt auch so ein bisschen die Krux an sich, weil am Ende geht es ja immer noch, also hängt alles davon ab, wie die Spieler performen und dass der Sport halt im Vordergrund steht, weil daran hängt ja am Ende dieses ganze Konstrukt, was man dann immer versucht, in der Balance zu halten, um weiterzukommen.
Exakt, genau. Und natürlich wird dann auch viel von dem Geld, was erwirtschaftet wird, auch wieder in den Sport reingepackt. So.
Ja.
Das ist ganz schwer, da eine Balance zu finden. Und ich glaube, dass Hertha BSC in den letzten Jahren da Schwierigkeiten auch mit hatte und dass wir jetzt probieren, auf den Weg der Besserung zu kommen und dass das momentan in dem letzten Jahr, dass wir da viele Schritte gemacht haben, die schon ins Positive gehen.
Ja, es ist interessant, weil ich glaube, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man, also wenn ich das jetzt vielleicht versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, das, was du gerade alles schon gesagt hast, dass es dann bei dir gerade einfach darum geht, den Überblick zu behalten, zu schauen, dass es, wenn es Projekte gibt, gerade auch vielleicht in der Jugend, im Ausland, wie du das am Anfang erklärt hast, dass du da Ansprechpartner bist, dass du schaust, dass das dann so ein bisschen läuft, dass man da es für alle so angenehm wie möglich gestaltet, damit der Kern am Ende, der das Spiel ja ist, sich positiv weiterentwickeln kann, weil von dem natürlich auch wieder deine Faktoren sehr stark abhängen. Das ist so ein Geben und Nehmen vielleicht.
Genau, würde ich auch so sagen. Wobei auch das wieder mit England natürlich irgendwie eine glückliche Gegebenheit ist. Ist für mich persönlich, ein Kollege aus dem Sport, der das normalerweise gemacht hat, ist in die Politik gegangen. Da ich da in den UK natürlich ein bisschen Erfahrung gehabt habe, auch wegen dem letzten Job, wurde ich dann gefragt. Und das ist natürlich ein netter Bonus, auch wenn das schon auch gutem Aufwand verbunden ist. Aber ja.
Ich denke mir auch gerade, das sind natürlich in so einer kurzen Zeit jetzt, also wir sprechen vielleicht von 3 Jahren, jetzt wenn man nur den Abschluss, oder 4 jetzt mittlerweile, nur den Abschluss nimmt jetzt von der Uni bis zu dem Punkt, dazwischen liegen schon 3 Vereine und extrem viele Erfahrungen. Du lernst ja, also du wirst ja relativ oft einfach ins kalte Wasser geschmissen und musst gucken, wie du mit den ganzen Dingen so umgehst. Wie war das für dich, diese ganzen neuen Erfahrungen zu machen in so kurzer Zeit?
Also ich glaube, ich muss davor stehen, dass ich enorm glücklich darüber bin, diese Erfahrung gemacht zu haben.
Absolut.
Ich glaube, man darf das auch nicht ganz krass überbewerten. Ich bin mir ganz sicher, dass viele andere Absolventen schon weitaus weiter in ihrer Entwicklung sind, auch darin Verantwortung zu übernehmen und so etwas. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz oft einfach von einem unfassbaren Team um mich rum Unterstützung bekommen habe. Ich hatte jedes Mal das Glück, dass ich irgendwie ein junges Team hatte, die haben Bock gehabt. Alle sind auch extrem weit, kommen hauptsächlich irgendwie aus Beratung und so etwas und davon konnte ich mir natürlich extrem viel abschauen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass das schon noch sehr, sehr anstrengende Jahre waren jetzt und dass ich das auch oft mal einfach wettgemacht habe durch extrem viel Arbeiten. Besonders jetzt hier auch bei Hertha muss ich ehrlich zugeben, dass ich oftmals 6 oder auch 7 Tage Wochen habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei den Frauen mit aushelfe oder wenn ich bei den Herren jetzt standardmäßig auch am Wochenende arbeite, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass ich auf einmal 7 Tage die Woche arbeite. Die Wochenenden sind natürlich dann sehr entspannt und das ist immer der Part, der auch Bock macht und dann hat man natürlich auch viel Spaß bei den Spieltagen. Aber es ist trotzdem viel Arbeit. Ich arbeite auch oftmals sehr lang. Wahrscheinlich nicht vergleichbar mit Beratung oder so, aber das kommt halt alles irgendwie auch von anstrengender Arbeit und ich glaube, das ist auch etwas, was positiv aufgenommen wird bei mir in der Branche und muss mal gucken, dass man das irgendwie mit seinem privaten Leben einherbringen kann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also einfach, ja, eine sehr, sehr starke Disziplin. Aber dann auf der anderen Seite, wenn das sich mischt mit der Begeisterung, dann kann man vielleicht diese Welle so ein bisschen erstmal mitgehen und da diese ganzen Erfahrungen mitnehmen, die man machen darf, für die man dann auch dankbar ist, weil man sich vielleicht auch einfach wohlfühlt in dem Feld.
Absolut.
Was würdest du sagen, ist so die Aufgabe, die du machst, die am Ende wirklich dazu führt, dass man diese Balance halten kann? Also ein konkretes Beispiel irgendwie an einer Arbeitsstruktur, die sich so ein bisschen durchzieht.
Redest du gerade von der Balance zwischen Fußball und finanziellem Erfolg oder?
Zum Beispiel, ja. Okay.
Ich glaube, das ist relativ wichtig zu sagen, dass ich nur außer dem Blick nicht so unfassbar viel mit dem Sport zu tun habe. Da gibt es dann andere Leute, wie zum Beispiel den Benjamin Weber, der da sehr, sehr viel macht. Ne? Der ist ja natürlich auf der sportlichen Seite. Ganz konkrete Aufgaben, wie ich so die Balance dazwischen halte, wäre zum Beispiel eine Sache, die man vielleicht nennen könnte aus dem Bereich der Sanierung bei uns. Wir haben natürlich irgendwie auch, wie bei jedem anderen Unternehmen, bei uns Budgets. Und wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass die Kosten sich im Rahmen halten. Ein Thema, wo ich da ganz konkret dran gearbeitet habe, hauptsächlich, ist so das Thema Kostenanfragen und wie man quasi tracken kann, wie viel Geld ausgegeben wird und wie viel Geld auch über das Budget hinaus ausgegeben wird, sodass man das theoretisch auch dann ausgleichen kann eventuell. Genau, da habe ich dann halt in der Führung mit Power Automate einen Prozess entwickelt, der bei Power Automate dann quasi mit einer Integration von einer Software, die heißt Approvals, beziehungsweise Genehmigungen auf Deutsch, arbeitet, in dem quasi auf unterschiedlichen Ebenen dann genehmigt werden muss, wenn eine Kostenanfrage entsteht, die über dem Budget beziehungsweise über einem bestimmten Volumen ist, sodass die quasi hoch eskaliert wird bis zu einer Position, die bei uns der Leiter Sanierung ist und dann quasi geregelt eine Freigabe entstehen kann. Das Ziel dahinter ist natürlich, dass wir gucken, dass die Kosten irgendwo im Rahmen bleiben und dass wir auch überhaupt wissen, welche Kosten wo entstehen. Das war in der Vergangenheit schon ein Problem und ist bestimmt auch bei vielen anderen Unternehmen irgendwo ein Problem. Da haben wir halt quasi diesen Prozess erstmal konzipiert. Wir haben eine Richtlinie dafür entwickelt, woran man sich ungefähr orientieren kann, wann auch eine Genehmigung fällig wird und das ganze Technische im Hintergrund, das Umsetzen und sowas. Das habe ich dann gemacht. Ich würde sagen, das ist so ein Projekt, an dem ich ganz akut gearbeitet habe. Und wenn es darum geht, was man gut können muss, um halt irgendwie solche Sachen durchzusetzen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass da zwei Dinge irgendwie super wichtig sind. Zum einen ist das, also speziell in meiner Position, irgendwie, man muss sehr gut darin sein, Beziehungen zu anderen Mitarbeitern aufzubauen, die in anderen Abteilungen sitzen. Man muss es schaffen, irgendwie Vertrauen zu schaffen, denn du kannst am Ende des Tages die tollsten Sachen entwickeln, die tollsten Prozesse bauen, wenn die Leute, die sie am Ende verwenden, müssen sie nicht verwenden und auch nicht wissen, wie man damit umgeht, dann hilft dir das natürlich überhaupt gar nichts. Das bedeutet, das ist irgendwie so eine Fähigkeit, die man ziemlich gut drauf haben muss. Und dann am Ende des Tages ist so das Thema Präsentieren, Themen, die du aufgebaut hast, in eine klare Struktur zu gießen, mit einem roten Faden dahinter. Wahrscheinlich auch so die zweite Fähigkeit, die da ganz entscheidend ist, damit diese Dinge halt umgesetzt werden können.
Vielen Dank, das ist eine sehr gute Antwort. Da kann man sehr viel rausziehen. Was für mich da auch gerade mitspringt, ist halt die Verantwortung, die man hat, dieses Bewusstsein vielleicht auch dafür. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, okay, das gelingt mir gerade nicht? Also wie ist dein Umgang in dem Feld, in dem sich dann alles so schnell entwickeln kann und wo man das alles versucht zu tragen? Wie ist deine Art, damit Rückschlägen umzugehen?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube, ich hatte noch nicht die ganz großen Rückschläge. Also natürlich kommt es öfters mal vor, dass man irgendwie einen Prozess entwickelt oder dass man irgendwas anderes macht und es dann nicht so richtig funktioniert. Bei so kleineren Rückschlägen, denke ich, gehe ich ganz einfach damit so um, dass ich sage, okay, Kopf runter, jetzt muss man sich konzentrieren. Wenn man eine Sache nicht ganz versteht, dann muss man sich halt mal eine Stunde hinsetzen und das nochmal durcharbeiten. Dann wird der Abend halt mal ein Stück länger und dann löst man das Problem irgendwie. Es gibt da immer irgendwo eine Lösung, ist bisher mein Gefühl. Ich hole mir dann ganz gerne Feedback von meinem Chef rein, der eine sehr, sehr fähige Person ist und dem ich sehr zutraue und auch sehr viel vertraue. Oder auch von anderen Kollegen und die am meisten auch irgendwie eine ganz andere Blickweise auf die Dinge und dann kommt man meistens irgendwie auf eine Lösung. Ich würde sagen, so das Thema Rückschläge passt natürlich irgendwo noch. Eine Phase, die ich jetzt direkt am Anfang meines Berufslebens erfahren habe. Und zwar gab es eine Situation, als ich angefangen habe, bei Hertha BSC zu arbeiten, beziehungsweise als ich den Vertrag unterschrieben habe, stand Hertha BSC noch auf dem 13. Platz in der Bundesliga. Es sah alles ganz gut aus, gerade 4-1 gegen Gladbach gewonnen, was auch immer. Und dann habe ich meine letzten Monate in Kopenhagen genossen und dann komme ich hier nach Berlin und auf einmal sind wir auf dem vorletzten Platz und es schaut richtig schlecht aus. Dann steigen wir auf einmal ab. Die Lage im Verein ist super kritisch und das heißt, dass ich jede Woche, jeden Tag eigentlich tatsächlich auch gekündigt werden kann. Und das heißt, es war ein ziemlich anstrengender, harter Sommer, weil ich einfach super viel Unklarheit und Unsicherheit irgendwie konfrontiert wurde so und das war natürlich irgendwie eine super schwere Phase und wie ich da durchgekommen bin, ist auch tatsächlich einfach im offenen Austausch mit meinem Chef darüber zu reden. Er hat mir ganz klar gesagt, wie die Lage ist, dass es jederzeit irgendwie dazu kommen kann. Ich denke, das hat mir extrem geholfen, einfach offen, ehrlich zu sein, wie die Lage ist und einfach durchzupauen, einfach zu gucken, okay, ich bin jetzt hier, jetzt gerade in dem Moment arbeite ich hier noch, ich mache meine beste Arbeit und probiere einfach voranzukommen. Und ich glaube, dass da sowohl mein berufliches als auch mein persönliches Umfeld mir sehr viel Rückhalt gegeben hat.
Ich finde es gerade interessant, weil es ist so eine übergeordnete Ebene auch wieder, die man vielleicht sogar auch zurückführen könnte zu dem, was so ein Teamsport am Ende auch ausmacht. Es geht ja auch im Grunde um genau das, dass du dich auf deine MitspielerInnen verlassen kannst und das kannst du eben auch absolut auf deine berufliche Ebene beziehen und deine private Ebene auch.
Absolut, ja.
Und das ist eigentlich ein schönes Bild, was man sich sehr gut vorstellen kann. Das finde ich sehr, sehr interessant, sich einfach darauf zu besinnen, wo man gerade ist. Und die Arbeit, die man hat und die Qualitäten, die man hat, dann bestmöglich nach außen zu tragen, um anderen wieder damit zu helfen. Und dann kommt die Hilfe vielleicht auch wieder zurück.
Stimmt, ja.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Passt ein bisschen gerade dazu, auch wieder Rückbezug zu deinem Lebenslauf. Ich will gar nicht wissen, wie oft du darauf schon angesprochen worden bist. Jetzt nicht vielleicht direkt im beruflichen Kontext, sondern von anderen Leuten, die mal irgendwie so einen Glimpse drauf haben konnten. Wir könnten auch kurz über die wohl populärste Fokuhila-Frisur der 90er Jahre sprechen im deutschen Fußball. Nicht Rudi Völler, sondern Pierre Littbarski. Den hast du angegeben in deinem Lebenslauf und ja, ein kurzes Zitat angegeben von ihm über dich. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich so dachte, ja, okay, der ist Weltmeister von 1990. Der hat jede Station durchlaufen in dieser Fußballwelt. Spieler, Trainer, jetzt irgendwie so Richtung Markenbotschafter. Der kennt dieses Geschäft sehr gut. Und was konnte der dir vielleicht am Anfang mitgeben, was deinen Blick verändern konnte oder sichern konnte auf das Feld?
Erstmal muss ich das sagen, ich bin unfassbar glücklich darüber, mit Pierre zusammengearbeitet zu haben. Pierre ist eine super spannende Person und ich hatte ganz akut in einem Projekt mit ihm zu tun, das hieß Train the Trainer Project. Das sind vom VfL Wolfsburg organisierte Projekte mit internationalen Partnern. In dem Fall war das ein chinesischer Partner, wo quasi eine Trainingseinheit sowohl für die Trainer als auch für eine Mannschaft organisiert wurde, wo die Mannschaften und der Trainer eine Woche lang rüber nach Wolfsburg gekommen sind. Und in dem Zusammenhang hatte ich etwas länger mit ihm zu tun. Was er mir damals mitgegeben hat, und das fand ich unfassbar spannend, ist halt, dass er ist einfach eine grundprofessionelle Person. Es ist wirklich unfassbar, wie professionell Pierre Littbarski alle Dinge angeht, mit einer gescheiten Ernstigkeit und gleichzeitig irgendwo immer noch super freundlich, auch einfach ein witziger Mensch. Einfach ein hochsympathischer Mensch. Und ich glaube, es ist vor allem diese Professionalität, jede Aufgabe mit 100% anzugehen, um die so gut wie möglich zu lösen. Das ist, denke ich, das, was er mir am meisten mitgegeben hat. Genau in dem Zusammenhang bin ich einfach super glücklich, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte. Er ist ja auch ein unfassbar renommierter Mensch, hat super viele Erfolge zu feiern. Hast, wie gesagt, du schon gesagt hast, alle möglichen Rollen eingenommen von Trainer, Scout, natürlich Weltmeister, Spieler. Das war wirklich cool, ja.
Ja, nice. Also auch manchmal einfach die Menschen, die man kennenlernt auf seinem Weg. Und das sind wieder die Verknüpfungen, die wir am Anfang hatten, von Menschen, die einem einfach begegnen und mit denen man sich dann austauschen kann, um daraus was zu lernen, die man sozusagen mit in sein Netz packt, ja, von Dingen, die einen weiterbringen können.
Da gibt es tatsächlich auch eine kleine Geschichte, die ich noch erzählen kann. Und zwar, die das so ein bisschen widerspiegelt. Und zwar hatte ich damals, das war 2020, quasi nach meinem Praktikum nochmal 3 Monate bei VfL Wolfsburg gearbeitet als Projektmanager, um eines dieser Train-the-Trainer-Projekte mit zu organisieren und zu führen, weil damals meine beiden Vorgesetzten in Elternschutz waren. Und da habe ich dann auch mit Pierre zusammengearbeitet und hatte dann nach 3 Monaten aber mein Studium dann in Kopenhagen angefangen und war mit meiner damaligen Freundin und meinem besten Freund damals einmal auf einer Fahrradtour unterwegs. Da haben wir gerade ein Picknick gemacht und auf einmal klingelt mein Telefon und ich gucke da so drauf und steht da halt Pierre Littbarski, ruft sich gerade. Was ist denn jetzt los? Das ist denn für eine Situation? Dann bin ich halt drangegangen und dann hat er sich halt super nett nochmal bei mir verabschiedet, meinte, dass er genossen hat, mit mir zusammenzuarbeiten und hat sich nochmal bedankt. Einfach super, super nett und ich glaube, das machen nicht viele Personen und ich denke, das steht auch dafür, wofür steht, als sympathische Person und einfach hilfreich, super nett und genau, das ist so meine tiefe Erfahrung noch als Anekdote mit ihm.
Sehr schön. Ja, Geschichten sind immer gut. Da kann man sich immer schön das vorstellen. Zeigt nochmal vielleicht diese Menschlichkeit dahinter, das ist sehr schön.
Absolut, ja.
Könntest du sagen, was dein spannendstes Projekt bisher war, was du begleiten durftest?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich habe das Gefühl, dass ich bei jedem Arbeitgeber, bei dem ich bisher war, unfassbar spannende Sachen mitgemacht habe. Ob das jetzt irgendwie bei Hertha BSC diese Plick-Turniere waren, diese Reise nach England, wo ich ja quasi als Mitarbeiter einmal erleben darf, wie so eine professionelle Reise mit so einem Fußballverein aussieht oder auch eine super spannende junge Spieler kennengelernt habe. Dann aus einer persönlichen Perspektive würde ich zum Beispiel sagen, dass das aktuelle Thema mit Power BI eines der spannendsten ist, weil ich dieses Thema Data Science und sowas eigentlich super interessant finde, auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass ich da vielleicht nicht ganz die technischen Skills habe, auch wenn ich mir die jetzt so ein bisschen probiere anzueignen. Deswegen sind das ganz tolle Projekte. Bei Manchester United zum Beispiel hatte ich ein super spannendes Projekt, da ging es um das Thema Squad Strategy und wie zum Beispiel die optimale Teamkonstellation aussehen würde, was Altersstrukturen, was Erfahrungen, was auch Positionen und so etwas aussieht, wo ich mitgearbeitet habe. Das fand ich auch extrem spannend. Damals gab es auch so die Themen Web3, NFT, die sehr spannend waren, auch wenn ich ehrlich gesagt gar nicht so ein ganz großer Fan bin, vor allem jetzt im Kontext von Hertha BSC, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns auf ganz andere Sachen konzentrieren sollten als das. Und dann sind natürlich beim VfL Wolfsburg auch diese International Train-the-Trainer-Projekte hochinteressant. Ganz einfach deswegen, weil wir damals mit vielen chinesischen Partnern zusammengearbeitet haben und wie du bestimmt auf meinem Lebenslauf gesehen hast, bin ich in China aufgewachsen. Ja. Hab dort mein Abitur gemacht, war von 2012 bis 2016 vor Ort und bin auf eine deutsche Schule gegangen. Und deswegen war als Berufseinstieg, als erstes Praktikum natürlich super cool, wieder mit chinesischen Personen zusammenzuarbeiten, so ein bisschen mein Chinesisch zu üben. Und fand das natürlich richtig, richtig interessant, auch einfach wegen den Leuten, die damals rangeholt wurden. Deswegen ist das ganz schwer zu sagen. Und ich glaube, das ist auch einfach eine tolle Eigenschaft von meinem Job, dass es da so viele Projekte gibt, die ich dir nennen könnte. Deswegen möchte ich das gar nicht so besonders auf eins runterkürzen.
Ja, absolut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also spiegelt alles wider, worüber wir in den letzten Minuten schon gesprochen haben. Das ist einfach super schön und ich glaube, dass da auch einfach so eine Dankbarkeit hinter ist, das alles so erleben zu können und dann auch anderen damit helfen zu können mit dem, was man macht. Ich hatte mir gerade noch aufgeschrieben, dass dieser ganze internationale Austausch bei dir, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Also wie du schon gesagt hast, so in China zur Schule gegangen, dein Master in Kopenhagen gemacht, den Bachelor in Lüneburg, dann in England gearbeitet. Was ist so deine größte Erkenntnis im internationalen Austausch mit Menschen?
Meine größte Erkenntnis? Ich glaube, ich muss am Anfang erstmal sagen, dass ich natürlich erstmal super privilegiert bin, auch vom Elternhaus her, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in China zu leben und auf diese deutsche Schule zu gehen, was natürlich irgendwie auch mit dem Job meines Vaters zu tun hat, so, und deswegen Shoutout an meine Eltern. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Die größte Erkenntnis ist wahrscheinlich für mich persönlich, wenn ich das mitnehmen sollte, dass mir das unfassbar viel gegeben hat, unfassbar viel Spaß gemacht hat, einfach in den Austausch mit unterschiedlichen Kulturen zu kommen, wo es natürlich auch irgendwo immer super komplexe Problematiken gibt oder Missverständnisse, aber halt auch einfach unfassbar viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen, mit neuen Kulturen auseinanderzukommen. Und ich kann tatsächlich keine einzige Person nennen, die mir gespiegelt hat, dass die Auslandserfahrungen, die sie gemacht haben, negativ waren.
Voll.
Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind tatsächlich jedes Mal bereichert worden durch eine Erfahrung im Ausland. Und genauso sehe ich das auch. Jede einzelne Erfahrung, die ich im Ausland hatte, war sehr bereichernd. Auch wenn es natürlich super schwierige Phasen gab. Vielleicht können wir da mit ISAC und so etwas später noch einmal ganz kurz auf die Initiativen aufzugehen. Brasilien war natürlich eine unfassbar schwere Zeit, teilweise, aber gleichzeitig auch unfassbar bereichernd. Und davon habe ich immer noch Freunde mitgenommen. Und deswegen, also meine Erkenntnis ist, dass mir das unfassbar viel Spaß macht und das irgendwo auch ein Grund ist, weshalb ich gerne was Internationales spielen wollte.
Kann man sich sehr gut vorstellen. Und das kann man einfach absolut so stehen lassen. Das ist sehr schön. Und wir können auch direkt rüber switchen.
Ja.
Lass uns super gerne mal über dein Studium sprechen, weil du hast von 2016 bis 2020 International Business Administration and Entrepreneurship bei uns im Bachelor studiert. Wie würdest du Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was dein Studium ausgemacht hat und was waren besondere Themengebiete und Schwerpunkte, mit denen du dich auseinandersetzen durftest?
Ich habe diesen International Business Administration and Entrepreneurship Bachelor belegt und ganz kurz eBay. Ich glaube, das hatte Laura auch einmal ganz kurz in einem Interview vorher schon erwähnt, dass wir das alle mal abkürzen. Und eBay ist an und für sich erst einmal BWL auf Englisch, quasi auf Steroids, mit einem starken wissenschaftlichen Fokus. Und ich glaube, das muss man auch wissen, bevor man diesen Bachelor anfängt. Ich glaube, das war auch eine der großen Kritiken an dem Studiengang von den Leuten, die es angefangen haben und vielleicht sich was anderes vorgestellt haben. Man hat einen sehr, sehr starken Fokus auf Research Methods. Da gibt es zumindest mal drei Kurse, die sich alleine mit dem Thema quantitative, qualitative Research Methoden beziehen. Deswegen halt einen sehr, sehr starken Fokus darauf haben. Und dann gibt es natürlich in dem Studiengang die ganz typischen BWL-Themen wie Management, Finance und so etwas. Und ich denke, das wurde bestimmt auch schon häufig genug in den Interviews hier gesagt. Natürlich ist der Studiengang immer sehr disziplinär aufgebaut. Man hat natürlich immer neben dem Major, den man ja wählt, eBay ist in dem Fall mein Major, auch immer einen Minor. Ich glaube, der macht 60 Credit Points aus vom ganzen Studiengang. Das war bei mir E-Business. Da bin ich auch sehr froh, dass ich den gewählt habe. Und dann hat man natürlich immer noch das Komplementärstudium, wo man eine gewisse Freiheit darüber hat, wie man seinen Studiengang noch fokussieren möchte auf bestimmte Themen. Und das war bei mir sehr, sehr stark wieder auf die Themen Digitalisierung und so. Ich habe damals einen KI-Kurs gemacht zum Beispiel und so etwas. So will ich den Studiengang an und für sich erstmal umreißen.
Ja, wir können super gern eBay sagen. Das hilft mir auch immer sehr.
Sehr gut.
Denken wir mal am Anfang noch einmal richtig für alle, die noch keine Ahnung haben, dass es diese wunderbare Abkürzung gibt, die sie dann auch alle gerne, gerne nutzen können. Gibt es da ein Lieblingsseminar, was du hattest? Ein Modul, ein Seminar, wo du sagst, es hat mir so weitergeholfen, da erinnere ich mich immer wieder so ein bisschen dran?
Aus meinem Major heraus, ich hätte wahrscheinlich jetzt den Fokus auf den Minor gelegt, weil ich persönlich hatte sehr viel Spaß auf Minor bei E-Business.
Auch gerne.
Auch einfach, weil ich die Lehrenden da sehr, sehr spannend fand. Und zwar gab es damals den Herrn Groß und Herrn Dimitriadis. Und alle Kurse, die Groß und Dimi zusammen gemacht haben, waren hochinteressant, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Waren tatsächlich auch dann am Ende des Tages die Kurse, die am praktischsten waren, also mit einem sehr, sehr praktischen Fokus, wo man tatsächlich teilweise schon in die Richtung Beratung oder sowas gegangen ist, weil Dimitriadis und Groß das oftmals so aufgezogen haben, dass man wie bei einem Kunden quasi eine Präsentation vorlegen musste und sehr, sehr eigen an seinen eigenen Projekten arbeiten durfte. Und die beiden haben dann natürlich auch knallhart Feedback gegeben, bis zu dem Grad, wo tatsächlich auch Studentinnen und Studenten emotional mitgenommen waren, sage ich jetzt mal. Also auch teilweise relativ hartes Feedback, aber das ist natürlich auch Feedback, mit dem, an dem man sehr, sehr viel lernt und an dem man sich wirklich vorbereitet, weil man natürlich auch so ein bisschen Schiss davor hat, dass man ein hartes Feedback bekommt, aber die Sachen, an denen man auch wächst. Und ansonsten aus meinem Major würde ich noch heraus sagen, dass tatsächlich, und das hören wahrscheinlich nicht alle sehr gerne, die methodischen Kurse mir extrem viel weitergeholfen haben. Das bedeutet so Research Methods 3, wo man dann auch sich noch tiefer mit quantitativen und qualitativen Methoden auseinandersetzt. Das waren Kurse, die für mich sehr, sehr hilfreich waren. Und der Hintergrund dafür ist ganz einfach, dass man diese Kurse nicht überall an allen Universitäten so bekommt. Und man merkt im Master dann ganz stark, dass genau diese Kurse es sind, die einen von anderen Studenten unterscheiden. Zum Beispiel in Kopenhagen hat man dann sehr stark gemerkt, dass alle die von der Leuphana rüber nach Kopenhagen gegangen sind, was tatsächlich sogar eine ganze Menge an Leuten.
Ja, das sind einige, ja.
Dass die sehr, sehr stark in Methoden waren im Vergleich zu den anderen Studenten. Und dass das auf jeden Fall auch ein Vorteil ist, den man dann hat.
wie du schon sagst, also gerade auch wenn es um Feedback geht oder so, das Studium ist ja auch die Zeit, wo du das erste Mal lernst. Klar, wenn du bewertet wirst, aber es ist trotzdem immer noch eine Spielwiese, die dir unglaublich viel weiterhelfen kann. Deswegen vielleicht ein sehr, sehr guter Blick auf Dinge, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann kann man trotzdem wieder daraus lernen, es besser machen. Deswegen, all good.
Absolut, absolut. Und ich glaube, da sind auch viele, auch wenn Demi und Groß teilweise ein bisschen angsteinflößend waren und so, sage ich mal, sind, glaube ich, viele dankbar, dass sie diese Kurse gemacht haben und viel gelernt haben.
Mhm. Ja, wir können super gern über dein Engagement sprechen. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also sowohl bei Essex als auch bei Enactus. Also gerade Enactus ist halt hier im Campusleben auch sehr, sehr stark präsent. Ich habe das Gefühl, man sieht immer wieder Menschen, die sich bei Enactus engagieren oder Dinge machen. Das ist super toll. Also generell die Initiativenarbeit hier macht so und so einen großen Teil aus und trägt auch so ein bisschen die Studentinnenschaft, was unglaublich schön ist. Wie kam es dazu und was waren deine spannendsten Aufgaben in den Bereichen? Erzähl gerne ein bisschen.
Sehr gerne. Also ich glaube, im Vorhinein kann man kurz sagen, ich habe bei zwei Initiativen mitgemacht. Bei Enactus hauptsächlich und bei ISAC habe ich die Erfahrung machen dürfen, einmal ins Ausland zu gehen. In dem Fall dann nach Brasilien. Und damit fange ich auch gerne einmal ganz kurz an. Also ISAC an und für sich ist eine Studentenorganisation, die halt diese Auslandserfahrung ermöglicht und Global Leaders entwickeln möchte durch halt diese Auslandserfahrung. Die Idee dahinter ist, dass diese Erfahrung einen ganz großen Beitrag da in der persönlichen Entwicklung haben. Und das war für mich eine super interessante Erfahrung. Also ich bin damals zu ISAC gekommen über einen Freund, der da ebenfalls sich engagiert hat und sagte, hey, das da ist irgendwie ein Projekt, das könnte sehr gut zu dir passen. Das ging tatsächlich auch schon in die Richtung Sport. War damals so ein Sporterziehungsprojekt mit einem Favela. Es hieß, wie hießen die Favela? Ah, da komme ich jetzt gar nicht mehr drauf. Auf jeden Fall war ich damals in einer NGO, die hieß Espaço da Criança, also der Platz für Kinder, in einer Stadt, die Recife heißt, die ist nicht unfassbar bekannt, befindet sich im Nordosten von Brasilien, oben an der Küste und habe dann halt in einer Favela dort Sportunterricht gegeben für Kinder, die dorthin gebracht wurden, damit es so eine Art Kita-Platz ist und sie nicht auf der Straße spielen. Und das war zum einen eine super spannende Erfahrung, weil ich kein Wort Portugiesisch spreche und mir dann mit Händen und Füßen irgendwie Texte am Abend vorschreiben musste, die ich dann den Kindern erkläre, was für ein Spiel wir jetzt spielen. Das war natürlich super anstrengend und ich habe dann auch ab und zu an Grenzen gestoßen. Die Kinder waren teilweise relativ gewalttätig, was ich das vielleicht auch von zu Hause, von der Straße stark kenne. Viele Kinder hatten schon echt große Narben und Verletzungen und so. Und das war ziemlich verrückt, das zu sehen und den Kindern dann halt quasi mit Spielen und sowas einen schönen Alltag zu geben. So. Und gleichzeitig habe ich von da halt auch von anderen Leuten, die ebenfalls durch ISAC gekommen sind, viele Freunde gemacht, die in anderen NGOs damals unterwegs waren. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Und die andere Initiative, wo ich mitgearbeitet habe, ist Enactus. Für die habe ich mich fast den gesamten Zeitraum meines Studiums engagiert. Und an und für sich ist das eine Initiative, die probiert durch unternehmerische Ansätze einer People-Gruppe, nennen sie das, also eine Gruppe, der man Hilfe anbieten kann über unternehmerische Projekte. Da habe ich dann bei einem Projekt mitgemacht, das hieß Take Hay Olive. Man hat probiert, eine solidarische Landwirtschaft zwischen Bauern in Griechenland und Abnehmern in Deutschland aufzubauen und war dann auch tatsächlich einmal in Griechenland vor Ort, um das Ganze anzuschauen. Das war natürlich super, super spannend und hat viel Spaß gemacht, da zu unterstützen. Und ansonsten habe ich hauptsächlich in einem Ressort gearbeitet. Und ein Ressort ist in dem Fall so eine Art Abteilung, die sich um die sogenannten Innovation Workshops kümmert. Und das ist quasi ein Onboarding-Tool von Enactus, wo neue Mitglieder durch einen Prozess geführt werden, um ein eigenes Projekt zu entwickeln, an dem sie dann in der Initiative arbeiten. War auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich kann es jedem nur ans Herz legen, sich auch zu engagieren, egal ob das jetzt bei den beiden Initiativen ist oder bei anderen. Da gibt es ja auf jeden Fall genug in Lüneburg.
Total, es gibt bei uns extrem viele Initiativen und was es da auch immer ausmacht, finde ich, ist, dass du Menschen triffst, die in die gleiche Kerbe schlagen wie du, also die haben in der Regel sehr ähnliche Leidenschaften und möchten ähnliche Wege einschlagen und da kommen wir eben dahin zurück, was ich ganz am Anfang meinte, auch da fängst du schon an, diese Netzwerke zu bauen und es ist immer, würde ich sagen, gerade in der studentischen Initiativenarbeit, die wird immer die Hand ausgestreckt. Da sind immer Menschen, die dir helfen und die sagen, hey, wir bauen das jetzt gemeinsam auf und machen ganz neue Erfahrungen. Und das macht es so wertvoll irgendwie am Ende. Das ist echt stark.
Absolut. Und natürlich auch Leute mit einem ganz anderen Hintergrund, mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge. Auch sehr bereichernd auf jeden Fall.
Absolut. Deswegen engagiert euch sehr, sehr gerne. Das ist eine mega coole Möglichkeit. Ja, diese ganze Studienzeit ist extrem prägend, würde ich sagen. Also gerade wenn du unterschiedliche Punkte hast, an denen du dich dann weiterentwickelst, besonders nochmal global gesehen natürlich. Was waren rückblickend die größten Stärken, die du in deiner Zeit als Student herausbilden konntest?
Die ich persönlich herausbilden konnte oder die quasi von der Leuphana?
Die du persönlich herausbilden konntest, ja.
Ich denke, dass ein Thema da auf jeden Fall das Bauen von Präsentationen, Strukturen ist und Sprechen vor größeren Menschenmengen. Also wir hatten bei uns im Studium sehr, sehr viele Gruppenarbeiten, die dann halt mit einer Präsentation am Ende des Tages abgeschlossen wurden und diese Präsentationen haben mir sehr, sehr viel geholfen, genau diese Dinge zu verbessern, halt, ne, eine stringente Präsentation aufzubauen und die dann halt vor vielen Leuten vorzutragen. Und das zweite Thema ist dann natürlich, weil es halt eben so viele Gruppenarbeiten gibt, halt mit Teams zusammenzuarbeiten und vor allem auch mit Teams zusammenarbeiten, wo man nicht unbedingt immer derselben Meinung ist. Oftmals wird man in Gruppen zusammengeworfen. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die man wissen sollte vor dem Studium, die aber auch extrem wichtig ist, dass man halt, ne, mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Motivationsstufen, sage ich jetzt auch einmal, zusammenarbeiten muss. Aber das ist etwas, was einem auch unfassbar viel weiterhilft, weil das natürlich auch in der Arbeitswelt nicht immer Hand in Hand geht, sage ich mal. Deswegen einfach dieses in Gruppen arbeiten, Kompromisse schließen, ist etwas, was ich, denke ich mal, sehr viel mitgenommen habe und was mir auch viel hilft heutzutage in der Arbeit, denke ich.
Du hast ebenfalls bereits neben deinem Studium eben das Praktikum gemacht bei Wolfsburg, du hast dich engagiert. Wie koordinierst du oder wie hast du Studium und diese ganzen praktischen Erfahrungen miteinander koordinieren können?
Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so eine unfassbar große Herausforderung war. Ich würde am Anfang erstmal sagen, dass ich wahrscheinlich Time-Management noch Verbesserungspotenziale habe. Ich werde daran mittlerweile besser, auch einen Kalender zu führen und so etwas. Früher hatte ich, glaube ich, einfach sehr viel Glück, dass mir solche Dinge relativ einfach fallen. Also ich würde sagen, ich habe das Glück, dass ich, auch wenn ich im Unterricht halt gut folge und sowas, mir viele Sachen auch merken kann und so etwas. Und dass das deswegen auch mit den Kursen immer relativ gut geklappt hat. So. Und was so das Praktikum daneben angeht, ist es tatsächlich so, dass ich mir ein Komplementär zu nutzen gemacht habe. Es gibt nämlich ein Komplementär an der Leuphana, das heißt Praxisphase. Also auf jeden Fall ist das ein Komplementär, was dir ermöglicht, in einem Semester ein Praktikum zu machen. Und wie du schon gesagt hast, habe ich von 2016 bis 2020 studiert, also die typischen Leuphana 7 Semester mindestens. Und habe dann halt quasi im 7. Semester dieses Praktikum hinterhergeschoben. Deswegen hatte ich da nebenbei gar keine Kurse und konnte mich rein auf das Praktikum fokussieren. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem auch irgendwie empfehlen würde. Ja. Besonders wenn man so ein bisschen so ein Chaot ist wie ich. Und diese Sachen nicht so ganz unter Kontrolle hat.
Ja, yes, cooler Tipp. Also manche haben ja auch in dieser ganzen Auswahl an Kursen manchmal gar nicht mehr den Überblick. Und wenn man dann so weiß, hey, das ist eine Möglichkeit, ich glaube, das kann sehr, sehr vielen weiterhelfen, die uns gerade zuhören. Deswegen sehr, sehr cool.
Absolut, ja.
Genau, mit dem Bachelor war dann deine Zeit an der Leuphana erst einmal beendet, bevor es dann weiterging. Du hast gesagt, du warst in Kopenhagen. Abschließend, wem würdest du diesen Studiengang hier in Lüneburg empfehlen und wem vielleicht auch nicht?
Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich die einzige Frage, wo ich mir jetzt keine Notizen mache. Aber ich habe sehr gehofft, dass wir die überspringen. Nein, Quatsch. Lass mich ganz kurz überlegen. Wem würde ich diesen Studiengang empfehlen? Also besonders empfehlen würde ich diesen Studiengang tatsächlich Leuten, die vorhaben, vielleicht auch später etwas in der Wissenschaft zu machen und deswegen auch angewiesen darauf sind, diese Methoden sehr, sehr gut zu durchdringen und zu durcharbeiten. Deswegen würde ich sagen, passt das für viele Leute sehr, sehr gut. Und im Allgemeinen, denke ich, kann man auch wie bei vielen BWL-Studiengängen irgendwo sagen, dass das ein Studiengang ist, der für viele Leute passt, die auch gar nicht so genau wissen, wo sie hinwollen. Wenn ich so betrachte, was Leute machen, die um mich rum sind in meinem Netzwerk, die ebenfalls den gleichen Studiengang gemacht haben wie ich, dann sind da ganz unterschiedliche Professionen daraus entstanden. Also mein bester Freund ist mittlerweile in Wien und ist da ein Data Scientist. Einige Freunde von mir sind jetzt in der Politik eher in die Richtung. Eine Person ganz speziell ist jetzt zum Beispiel, macht was mit NFTs in Portugal. Andere Leute sind ganz normal in einer Beratung gelandet. Andere Leute sind über weitere E-Business-Wege ebenfalls bei Firmen gelandet, die in der Schmuckbranche oder was weiß ich, irgendwo unterwegs sind. Deswegen, wenn man gar nicht so genau weiß, was man machen möchte, wie es auch bei mir irgendwo der Fall war, dann ist das ein Sprungbrett, das dir trotzdem noch sehr, sehr viele Möglichkeiten offen hält. Und wem ich das nicht empfehlen würde, ist ziemlich eindeutig Leuten, die nur auf Praxis gucken wollen und sich eher tatsächlich dann in diesem praktischen Bereich sehen. Das soll nicht heißen, dass aus dem Studiengang keine Startups raus entstanden sind. Das ist tatsächlich auch der Fall. Ich weiß zumindest von 2 Leuten, die auch ein Startup gegründet haben. Und natürlich kommt das auch davon, dass man dann in ein gewisses Netzwerk reinkommt. Aber man muss halt wissen, dass man sich extrem viel auch mit Methoden und mit mathematischen Themen beschäftigt, die wahrscheinlich einem in der eigentlichen Arbeit nicht so unfassbar viel helfen. Vielleicht ergibt es dann mehr Sinn, an eine FH zu gehen oder so etwas oder an einen eher praxisorientierten Studiengang auszuwählen, als den an der Leuphana zu machen.
Es ist hier ja generell, würde ich sagen, dieser Pool an Menschen, die alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen und sich alle in der Zeit auch austauschen. Das ist eben dieses große Benefit, was wir hier auch am Campus haben. Ja. Und ich glaube, dass man das auch wunderbar eben auf selbst die einzelnen Forschungsbereiche übertragen kann, weil du überall diese Interdisziplinarität auch hast und überall versuchst, den Blick schweifen zu lassen, um zu schauen, wie man einfach zusammenarbeiten kann. Da ergeben sich unglaublich viele Sachen und vielleicht kann das auch einfach beruhigend sein, gerade wenn man am Ende überlegt, ja, was mache ich jetzt, wo lande ich denn? Oder wenn ich überlege, wo ich studieren möchte, dass man dann halt weiß, hey, ich gehe an diesen Ort, ich entscheide mich für diesen Ort und habe dann dort die Möglichkeit, die Menschen und die Richtung kennenzulernen, die mich dann so prägen, dass ich am Ende Fuß fassen kann.
Absolut, ja.
Was hat es dir bedeutet, hier in Lüneburg Student gewesen zu sein? Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit nach der Entscheidung, dich hier zu bewerben, hier zu leben und diese typischen 7 Leuphana-Semester zu machen, um am Ende deinen Bachelor in den Händen halten zu können?
Ich glaube, eine Sache, die es ganz besonders mit mir gemacht hat, ist, dass es das Thema Nachhaltigkeit nochmal viel stärker in den Fokus gerückt hat. Das war tatsächlich, also bevor ich mit dem Studium angefangen habe, nicht so unfassbar dolle auf meinem Radar. Ich meine, am Ende des Tages hat man natürlich in der Schule davon gehört. Ich glaube, wir haben in der 7. oder 8. Klasse irgendwann mal eine Doku darüber geschaut, wie die Welt in, was ich, 20 Jahren oder 40 Jahren oder so aussehen soll, wo dann quasi ganze Städte überschwemmt gezeigt wurden. Und trotzdem war das irgendwie so ein Thema, was sehr, sehr wenig behandelt wurde und deswegen vielleicht nicht die Wichtigkeit in meinem Leben hatte, die es haben sollte. Und das ist etwas, was an der Leuphana natürlich extrem hoch angehangen ist. Deswegen hat das, glaube ich, sehr, sehr stark meine Sicht auf diese Themen und auch meine Priorität auf diese Themen verändert. Und viele Leute, mit denen ich heute immer noch sehr viel zu tun habe, sind auch eher aus den Richtungen Nachhaltigkeitswissenschaften und haben dann natürlich einen krassen Einfluss auf meine Wahrnehmung genommen und vielleicht dann in dem Fall auch auf mein politisches Denken sogar in dem Fall. Das würde ich sagen, ist so der allergrößte Einfluss, den die Leuphana auf mich gehabt hat. Ja.
Das glaube ich. Also das ist auch vielleicht was, wo man am Anfang gar nicht so stark mit rechnet. Also auf jeden Fall nicht in dem Maß, in dem man es am Ende mitnimmt, weil man dann wirklich im Laufe seines Studiums immer wieder diese Themen hat. Am Anfang vielleicht denkt, ja, es gibt so diese eine Richtung, aber man bildet die, glaube ich, wirklich intensiv in der Zeit aus.
Absolut. Vor allem wird man ja im ersten Semester, im Leuphana-Semester direkt sehr, sehr stark damit konfrontiert. Lernt erstmal die Definition, also was die Bundesland-Definition auswendig. Man lernt das Donut-Modell irgendwie kennenlernen und so etwas. Und das sind alles Themen, die man vielleicht nicht hatte und für mich sehr wichtige Themen geworden sind und wo ich mir sogar wünschen würde, dass das an anderen Universitäten auch noch präsenter genannt wird und präsenter beigebracht wird.
Ja, das sind ganz wichtige Themen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das gerade immer mehr weiterentwickelt. Gerade auch alles, was Richtung Interdisziplinarität geht, weil es eben auch gesellschaftlich etwas ist, was unglaublich wichtig ist und im Fokus stehen sollte, wenn es darum geht, wirklich nachhaltig auch zusammenarbeiten zu können. Super wichtiges Thema. Darf ich vielleicht noch einmal ganz kurz fragen, wie du dich überhaupt für Lüneburg entschieden hast, wie es dazu gekommen ist?
Ja, die Entscheidung dafür ist tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz so linear. Ich habe mir jetzt nicht exakt Lüneburg rausgesucht. Wie vorhin schon kurz gesagt, ist es so, dass ich nach der Schule überhaupt nicht so wirklich wusste, was ich machen möchte. Ich wusste, dass ich Internationalität sehr, sehr cool finde. Und damals hat mein Vater dann gemeint, dass ich doch was machen sollte, womit man in allen möglichen Industrien landen kann. Er selber ist übrigens Ingenieur. Und ich glaube, er hat damals so ein bisschen Angst gehabt, dass ich für so einen technischen Beruf nicht schlau genug bin oder nicht die Durchzugskraft habe. Und am Ende des Tages ist es dann über einen Kontakt von einer alten Schulfreundin von mir entstanden, dass ich eine Person dort kennengelernt habe, die mir davon berichtet hat, ebenfalls im Studiengang war. Dann bin ich zu dem Test eingeladen worden, habe dort bestanden, anscheinend gut genug abgeschnitten und bin in den Studiengang reingekommen. Hatte mir dann damals halt International Business, also eBay, ganz besonders rausgeholt, halt einfach wegen dem internationalen Fokus. Fand so das ganze Thema mit dem Major und Minor und dann auch den Komplementärstudiengang eigentlich sehr, sehr cool. Deshalb ich mich dann schlussendlich dafür entschieden habe.
Also auch wieder durch den Austausch mit Menschen, den man pflegt. Wunderbar.
Man könnte meinen, das ist ein roter Faden bei mir im Leben.
Ja. Es ist immer spannend, was man am Ende des Gesprächs so denkt, wie sich alles so entwickelt hat. Das ist ja sehr schön. Es war generell jetzt ein sehr gehaltvolles Gespräch, würde ich sagen, mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, was ich jetzt gerne mit den letzten Fragen abrunden möchte. Und zwar verlassen wir jetzt kurz die Vergangenheit, wenn man es so sagen will, das Studienleben, und blicken mal so ein bisschen auf die Zukunft vielleicht. Und zwar scheint es eben, als würdest du immer wieder danach streben, irgendwie dein Leben verändern zu wollen und nochmal Neues kennenzulernen, neue Seiten zu entdecken, was super spannend ist und natürlich auch sehr, sehr viel mit der eigenen Entwicklung macht. Welche drei Punkte stehen da ganz oben auf deiner beruflichen und persönlichen Bucketlist, falls du eine führen solltest?
Ich habe jetzt nicht so eine ausgeschriebene, aber ich denke, dass da erstmal schon drei Themen draufstehen, die jetzt relativ wichtig sind. Ich glaube, dass ich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Wechsel durchgemacht habe und sehr, sehr oft meinen Standort gewechselt habe. Deswegen steht oben auf der Liste jetzt erstmal in Berlin anzukommen und sich zu Hause zu fühlen. Und ich denke, dass ich da jetzt in den letzten Monaten schon gute Schritte gemacht habe und das auch weitergehen möchte so. Das ist so das persönliche Ziel Nummer eins. Und Nummer zwei ist dann natürlich, den Aufstieg zu schaffen mit Hertha BSC. Auch wenn ich da auf dem Feld nicht den ganz großen Einfluss darauf habe, aber das natürlich das berufliche Ziel Nummer eins. Und ich denke, da möchte der ganze Verein wieder hin. Und wenn es in dieser Saison nicht klappt, dann hoffentlich in der nächsten. Und das dritte Ziel, was wahrscheinlich irgendwo ein sehr, sehr langfristiges Ziel ist und ich weiß noch nicht genau, ob ich das umsetzen kann, wäre, dass ich ganz gerne nochmal in den USA arbeiten möchte. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass dort natürlich der Sport auch irgendwie ganz anders gelebt wird. Und idealerweise wäre das irgendwie verbunden mit, ich weiß nicht genau in wie vielen Jahren, aber dann irgendwann vielleicht mal auch für eine der großen amerikanischen Sportarten zu arbeiten, in Richtung NBA, NFL.
Ja, passend zum Pullover.
Wie bitte?
Passend zum
Pullover. Ja, exakt. Ja. Das ist tatsächlich eine Trophäe. Ich habe so eine NFL Fantasy League mit ein paar Freunden und ich bin jetzt 2 Jahre ungeschlagener Champion.
Ne? Wow.
Ich das das war unangenehm. Auf jeden Fall würde ich super gerne irgendwann mal in den USA arbeiten. NBA, NHL, NFL, eigentlich ziemlich egal. Ich interessiere mich für alle diese Sportarten, finde sie alle richtig cool. Nur Baseball muss nicht unbedingt sein. Genau, aber das wäre auf jeden Fall ein großes Ziel.
Absolut. Ja, sehr spannend. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Hoffentlich noch sehr viel vor uns. Dann kann das bestimmt passieren.
Das hoffe ich.
Sehr cool. Ja, die letzten Jahre deines Lebens waren einfach geprägt von vielen kleinen Entscheidungen und vielen kleinen Begegnungen, die am Ende den Unterschied gemacht haben, glaube ich. Und wenn du dir dein Leben nun als so ein Puzzle vorstellen würdest, wo immer wieder neue Stücke, neue Bilder entstehen können, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Puzzlestücke auf dem Weg hin zu deinem heutigen Job?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages bauen natürlich viele Sachen aufeinander auf. Einfach, dass ich Glück hatte, im Ausland aufgewachsen zu sein zum Teil. Und dann ist, glaube ich, ein Kurs bei der Leuphana sogar relativ wichtig dabei gewesen. Und zwar handelt es sich dabei um den Entrepreneurial Spirit Kurs. Und zwar ging es da um Unternehmertum im Fußballverein. Irgendwie so hieß der Entrepreneurial Spirit, Unternehmertum im Fußballverein, wo man damals mit dem Ranger FC an Projekten zusammengearbeitet hat. Denn das war so der erste Kurs, wo ich für mich gemerkt habe, okay, es gibt im Sport auch eine Zukunft für Leute, die fußballerisch nicht ganz das Talent haben, um auf dem Rasen zu stehen, sondern es gibt da auch nebenbei irgendwie spannende Berufe, die man machen kann. Und man ist dann nicht nur auf eine Sache fokussiert, sondern es gibt auch Stellen, die sehr, sehr diverse Umfelder haben, die sehr, sehr spannend sein können. Das war am Ende des Tages der Kurs, der mich dazu geführt hat, mich dann beim VfL zu bewerben. Und ich glaube, dass das so der erste Schritt war, um halt zum Job zu kommen, in dem ich jetzt drin bin. Und deswegen würde ich sagen, ist das der Anfangsstein irgendwo schon einer der wichtigsten Steine, die gesetzt wurden. Und dann einfach durch Glück durchgekommen, ein Netzwerk aufgebaut. Und genau, deswegen würde ich sagen, ist das einer der wichtigsten Steine.
Wunderbar. Eine letzte Frage, weil wir sehr, sehr viele AbsolventInnen auch haben, die unseren Podcast hören, die gerade wirklich an dem Punkt sind, dass sie überlegen, wo geht es jetzt für mich hin? Was mache ich jetzt mit dem, was ich gelehrt habe, mit dem, was ich jetzt irgendwie in mich trage oder mich weiterentwickeln konnte? Welche drei Tipps würdest du AbsolventInnen der Leuphana mit auf den Weg geben für ihren Einstieg in das Berufsleben?
Natürlich kann ich da irgendwie nur auch für Leute reden, die vielleicht ein ähnliches Interessengebiet haben und da irgendwie ein bisschen aus meinem persönlichen Wissensschatz was Interessantes erzählen. Also zum einen würde ich natürlich, wie auch vorhin schon gesagt, auf jeden Fall empfehlen, benutzt das Praxisphase komplementär, weil es ganz viele Unternehmen gibt, die sich auch aus finanziellen Gründen keine Praktikanten einfach so leisten können, sondern dann irgendwie studentische Praktikanten ganz gerne verwenden, einfach weil sie denen leider weniger bezahlen müssen. Was natürlich irgendwie blöd ist, aber am Ende des Tages ist das die Realität. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieses komplementär zu benutzen, um erste Erfahrungen zu machen und das auch irgendwie früh möglich zu machen. Dann Leuten, die Lust hätten, in die Sportbranche zu kommen, würde ich natürlich irgendwie empfehlen, dass man ganz verschiedene, unterschiedliche Wege da reinfinden kann. Es gibt ja im Sport nicht nur die Vereine. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich über den Verein reingekommen bin. Aber es gibt ja auch Organisatoren, das bedeutet die Ligen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Dienstleister, die mit Fußballvereinen zusammenarbeiten. Und am Ende des Tages muss man es nur irgendwie schaffen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, erste Kontakte zu bekommen. Und dann wird man merken, dass es relativ gut möglich ist, auch in diese Branche reinzukommen. Auch wenn man nicht die ganz krassen Noten hat. Ne? Also da gibt es immer irgendwo Wege, wo man sich beweisen kann. Und das Letzte dann, ne, auch wenn es jetzt irgendwie in die Richtung Vereine oder so etwas geht, dann würde ich immer empfehlen, dass man sich nicht darum scheuen muss, dass man unbedingt Fan von dem Verein sein muss, bei dem man sich bewirbt. Oftmals ist es tatsächlich so, dass die Hauptsatz der Belegschaft auch nicht unbedingt Fan von dem Verein ist, sondern dass viele auch irgendwie andere Vereine haben, die sie als Liebstes verfolgen, dass es oftmals sogar eine Überzahl ist. Jetzt bei Hertha BSC ist das tatsächlich eine Ausnahme. Wirklich sehr viele Hertha BSC-Fans. Und das kann natürlich gut und auch schlecht sein, weil ne, gut ist es natürlich, weil krasse Identifikation mit dem Verein, alle hauen voll rein. Negativ ist natürlich, wenn es dem Verein nicht so gut geht, dann kann es natürlich auch noch krasser mitnehmen, dann kann das noch anstrengender werden. Und genau, dann muss er halt gucken, ob man Entscheidungen immer aus rationalen Gründen getroffen werden oder dann halt vielleicht auch einfach zu dolle das Fandom mal dazwischen klingt. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber ansonsten, ne, also wenn ihr Interesse irgendwie habt, da mal so einen Schritt zu machen, wir suchen tatsächlich bei uns bei Hertha BSC auch immer nach Praktikanten, auch Leute, die besonders an so einer diversen Rolle wie die ich gerade Interesse haben. Wenn ihr Interesse an einem Praktikum in so einem Bereich habt, das geht irgendwo so ein ganz kleines bisschen in die Richtung Beratung, aber dann in einem Fußballverein und das kann schon sehr, sehr cool sein. Genau, meldet euch gerne bei mir, also unter Dustin Rusteberg auf LinkedIn findet ihr mich relativ einfach. Schreibt mich gerne einfach an, wenn ihr Interesse habt. Wir würden uns natürlich immer freuen und können dann gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, ob sogar vielleicht das Praxisphase-Modul direkt zum Einsatz kommen kann.
Sehr cool, du wirst auf jeden Fall auch verlinkt auf LinkedIn, das ist in unseren Shownotes, das ist gar nicht das Ding. Dann könnt ihr da direkt draufklicken.
Sehr schön.
Und ja, Dustin, vielen, vielen Dank. Das war ein super cooles Gespräch mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, man konnte unglaublich viel rausnehmen jetzt an den unterschiedlichsten Dingen. Und ich glaube, am Ende läuft es immer darauf hinaus, die Menschen kennenzulernen, die einen die Hand ausstrecken und Wege ermöglichen und das auch wieder zurückgeben. Das ist wunderschön. Ich wünsche dir alles, alles Gute jetzt und hoffe, dass deine Träume da mit Amerika vielleicht irgendwann noch in Erfüllung gehen. Jetzt ist natürlich der Blick erstmal auf den nächsten Spieltag gerichtet. Da geht's für Hertha gegen Wien Wiesbaden, wenn wir gerade aufnehmen. Wenn ihr es hört, könnt ihr schon wissen, wie es ausgegangen ist. Das wissen wir noch nicht. Und ich oute mich jetzt ganz am Schluss dieser Episode als brennender Schalke-Fan. Also ich kenne die emotionale, ich kenne die emotionalen Notlagen, wenn es um Abstiege geht. Und ja, bin gespannt, wenn wir das nächste Mal aufeinandertreffen.
Ja, wusstest du, dass Gelsenkirchen und Hertha BSC Rivalen sind und dass das tatsächlich neben Union vielleicht irgendwo unsere größte Rivalität und Feindschaft vielleicht ist?
Du weißt, warum ich es erst am Ende gesagt habe.
Sinn. Ja, okay. Ja, dann auf jeden Fall von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auch alles, alles gut.
Sehr cool. Wir grüßen euch und ja, macht's gut. Ja, vielen Dank, Dustin, für das tolle Gespräch und alles Gute für deine weitere Zukunft. Das war's heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang eBay an der Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, empfehle ich euch Episode 81 mit Laura Müller, die als Projektassistentin für soziale und ökologische Transformation textiler Lieferketten bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit arbeitet. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Ebenso freuen wir uns schon auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss, auf Wiederhören.